From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priestertumschor junger Alleinstehender aus dem Raum Salt Lake City. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir nehmen betroffen Kenntnis vom Tode von Elder Eldred G. Smith, der am Donnerstag, dem 4. April, im eigenen Heim verstarb. Elder Smith war 106 Jahre alt und von April 1947 bis Oktober 1979, als er emeritiert wurde, ein Patriarch dieser Kirche. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt ein Chor junger, alleinstehender Priestertumsträger aus dem Raum Salt Lake City unter der Leitung von Justin Bills mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Arise, O God, and Shine. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Ronald A. Raspin von der Präsidentschaft der 70er.
Our dear, loving Heavenly Father,
lieber Vater im Himmel, Vater, wir danken dir, dass wir diese große Ehre haben, hier als Träger des aaronischen und melchisedekischen Priestertums in aller Welt zusammenzukommen. Wir empfinden es als große Ehre, Vater, das Priestertum deines Sohnes Jesus Christus zu tragen. Wir bitten darum, dass wir alle unsere Ämter im Priestertum groß machen mögen, um deinem Sohn Herrlichkeit und Ehre entgegenzubringen. Wir sind dankbar für den Propheten und bitten dich um deinen Segen für Präsident Thomas S. Monson und seine Frau und seine lieben Ratgeber, die wir so sehr schätzen, das Kollegium der 12 Apostel. Wir bitten dich, alle zu segnen im Priestertum, Vater, vom Größten bis zum Kleinsten, dass wir alle an deinem Reich weiterarbeiten und deine Rechtschaffenheit in aller Welt aufrichten. Segne jeden Großvater und Vater und Sohn und Bruder, dass er das Priestertum zugunsten seiner Familie und seiner Mitmenschen ausübt, dass wir Frieden und Rechtschaffenheit in der Welt zustande bringen, in der wir leben. Wir bitten dich, segne diejenigen, die an dieser Priestertumsversammlung teilnehmen, dass sie auf deine Worte hören, dass sie sie nicht nur einfach hören, sondern dass sie sich entschließen, sie auch umzusetzen. Und um diesen Segen bitten wir dich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Näher, mein Gott, zu dir«. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Ted R. Callister von der Präsidentschaft der 70er. Danach spricht David L. Beck, der Präsident der jungen Männer, zu uns.
Thank you. Brethren, it's an honor to be with
Brüder, ich freue mich, mit den Trägern des königlichen Priestertums Gottes zusammen zu sein. Wir leben in den letzten Tagen in schweren Zeiten. Als Priestertumsträger ist es unsere Pflicht, festzustehen, um mit einem Schild des Glaubens die feurigen Pfeile des Widersachers abzuwehren. Wir geben der Welt ein Beispiel und schützen die unveräußerlichen, gottgegebenen Rechte und Freiheiten. Wir verteidigen unser Zuhause und unsere Familie. Als ich in der 9. Klasse war, kehrte ich von meinem ersten Auswärtsspiel mit der Baseballmannschaft meiner Schule zurück. Mein Vater stellte fest, dass ich auf der langen Rückfahrt mit dem Bus Ausdrücke und Verhaltensweisen mitbekommen hatte, die mit den Maßstäben der Kirche nicht vereinbar waren. Er war Maler, und so setzte er sich mit mir hin und zeichnete einen Ritter, einen Krieger, der Schlösser und Königreiche verteidigen konnte. Als er zeichnete und mir aus den Heiligen Schriften vorlas, erfuhr ich, wie ich ein treuer Priestertumsträger sein und das Reich Gottes schützen und verteidigen konnte. Die Worte des Apostels Paulus waren meine Richtschnur. Zitat: Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit der Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Zitat Ende. Brüder, wenn wir im Priestertum treu sind, wird uns diese Rüstung von Gott geschenkt. Wir brauchen diese Rüstung. Junge Männer, eure Väter und Großväter haben nie vor den Versuchungen gestanden, denen ihr heute laufend ausgesetzt seid. Ihr lebt in den letzten Tagen. Wenn euer Vater Ärger haben wollte, musste er danach suchen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute findet die Versuchung euch. Denkt bitte daran. Der Satan möchte euch haben. Und die Sünde liegt vor der Tür. Wie werdet ihr seiner aggressiven Taktik widerstehen? Legt die Waffenrüstung Gottes an. Ich möchte dazu ein weiteres Erlebnis aus meinem Leben erzählen. Im Januar 1982 sprach ich bei einer Andacht auf dem BYU-Gelände in Provo. Ich bat die Studenten, sich vorzustellen, die Kirche sei auf der einen Seite des Podiums und die Welt nur wenige Zentimeter entfernt auf der anderen Seite. Dies stellte die minimale Entfernung zwischen der Welt und den Maßstäben der Kirche zu der Zeit dar, als ich selbst auf dem College war. Als ich nun 30 Jahre später vor diesen Studenten stand, erklärte ich: Die Welt ist weit in die Irre gegangen. Sie ist nirgends zu sehen. Sie ist fort, hinaus, aus diesem Gebäude und in alle Welt. Wir, unsere Kinder und unsere Enkel müssen daran denken, dass die Kirche sich gleich bleibt. Doch die Welt wird sich weiter bewegen. Die Kluft wird immer größer. Seien Sie daher sehr vorsichtig. Wenn Sie Ihr Handeln und die Maßstäbe der Kirche danach beurteilen, wo die Welt ist und wohin sie geht, werden Sie feststellen, dass sie nicht mehr dort sind, wo sie sein sollten. Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, wie weit und wie schnell sich die Welt von gottgegebener Lehre, von Grundsätzen und von den Geboten entfernen würde. Und doch haben sich die Maßstäbe Christi und die Maßstäbe der Kirche nicht geändert. Christus selbst hat gesagt, die Wahrheit verbleibt für immer und immer. Wenn wir das verstehen und akzeptieren, sind wir darauf vorbereitet, uns gesellschaftlichem Druck, Spott und sogar Diskriminierung zu stellen, die von der Welt und von einigen, die sich als unsere Freunde bezeichnen, ausgehen. Die meisten von uns kennen jemanden, der sagen würde, wenn du mein Freund sein willst, musst du meine Werte akzeptieren. Ein wahrer Freund jedoch fordert uns nicht auf, zwischen dem Evangelium und seiner Freundschaft wählen zu müssen. Oder in den Worten des Paulus, wende dich von diesen Menschen ab. Ein wahrer Freund hilft uns, auf dem engen und schmalen Pfad zu bleiben. Wenn wir auf dem Weg des Evangeliums mit seinen Geboten, Verordnungen und Bündnissen bleiben, sind wir behütet und vorbereitet, das Werk Gottes in dieser Welt zu verrichten. Wenn wir das Wort der Weisheit befolgen, wird unsere Entscheidungsfreiheit geschützt, weil wir nicht von Alkohol, Drogen oder Tabak abhängig sind. Wenn wir den Zehnten zahlen, in den Heiligen Schriften forschen, uns taufen und konfirmieren lassen, so leben, dass der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein kann, würdig vom Abendmahl nehmen, das Gesetz der Keuschheit halten, uns auf das melchisedekische Priestertum vorbereiten und es empfangen und die heiligen Tempelbündnisse eingehen, dann sind wir vorbereitet zu dienen. Im Tempel werden wir darauf vorbereitet, das Gesetz der Weihung zu leben und versprechen es. Fähige, junge Männer leben bereits nach diesem Gesetz, wenn sie auf Mission gehen. Sie geben den Zehnten ihrer ersten Lebensjahre im Vollzeitdienst des Herrn. Dieses Opfer stärkt sie, sodass sie zum höchsten Bund weitergehen, den man im Leben schließen kann, nämlich zu heiraten, sich im Tempel siegeln zu lassen und eine ewige Familie zu gründen. Wenn wir auf dem Weg vorwärts streben, erlangen wir geistig größere Kraft, und zwar dahingehend, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit nutzen und selbstständig handeln. Für die Jungen und Mädchen wird dieses Wachstum noch unterstützt, wenn sie anhand des neuen Lehrplans im Internet mit dem Titel »Komm und folge mir nach« die Lehre verinnerlichen und Zeugnis geben. Nutzt außerdem die Entscheidungsfreiheit, um euch persönlich weiterzuentwickeln. Wenn ihr eure Gaben und Talente entdeckt, denkt daran, dass eure Eltern und Jugendführer euch zwar helfen können, ihr euch jedoch vom Geist führen lassen müsst. Entscheidet und handelt für euch selbst. Seid aus euch selbst heraus motiviert. Stellt einen Plan für euer Leben auf und denkt darüber und auch an die Schule und eine Ausbildung. Findet heraus, welche Interessen und Fähigkeiten ihr habt. Arbeitet und werdet eigenständig. Setzt euch Ziele, überwindet Fehler, sammelt Erfahrung und bringt zur Erde, was ihr angefangen habt. Nehmt natürlich auch an Unternehmungen der Familie, des Kollegiums und eurer Klasse und an den gemeinsamen Jugendaktivitäten teil. Habt zusammen Spaß, der euch gut tut. Dank solcher Erfahrungen lernt ihr die geistigen Gaben des anderen und das ewige, einander ergänzende Wesen der Söhne und Töchter Gottes zu achten und zu schätzen. Habt vor allem Glauben an den Heiland. Habt keine Angst. Wenn wir das Evangelium eifrig leben, sind wir stark im Herrn. Mit seiner Kraft können wir den Antichristen zurückweisen, der uns weismachen will, iss, trink und sei lustig. Denn Gott wird es rechtfertigen, wenn man kleine Sünden begeht. Da ist nichts Arges dabei. Denn morgen sterben wir. Zitat Ende. Mit der Kraft des Herrn können wir uns gegen jede Philosophie und jedes Glaubensbekenntnis stellen, das den Erretter leugnet und dem großen ewigen Plan des Glücklichseins für alle Kinder Gottes zuwiderläuft. Wir sind nicht befugt, die Bedingungen dieses ewigen Plans auszuhandeln. Denken wir an Nehemia, der den Auftrag hatte, eine Mauer zum Schutz Jerusalems zu bauen. Einige wollten, dass er herunterkam und seine Position gefährdete, aber Nehemia weigerte sich. Er zeigte keine Intoleranz, sondern erklärte einfach: Ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Manchmal werden wir zum Blitzableiter und müssen den Kopf dafür hinhalten, dass wir an den Maßstäben des Herrn festhalten und sein Werk verrichten. Ich bezeuge, dass wir keine Angst haben brauchen, wenn wir fest in seiner Lehre verankert sind. Wir mögen missverstanden werden, Kritik ernten und sogar falsch beschuldigt werden, aber wir sind nie allein. Unser Heiland wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Es ist unser heiliger Vorzug, zu ihm zu stehen. Ironischerweise bedeutet standhaft sein manchmal, dass man die Welt meidet oder sogar vor ihr flieht. Der Erlöser rief aus: Weg mit dir, Satan! Josef aus Ägypten floh vor den Versuchungen, denen Pontifas Frau ihn aussetzte, und Lehi kehrte Jerusalem den Rücken und führte seine Familie in die Wildnis. Wir können uns sicher sein, dass alle Propheten vor uns zu ihrer Zeit festen Halt hatten. Nephi vollbrachte das wundersame Werk des Herrn trotz der Schläge des Satans und der Verfolgungen durch Laman und Lemuel, seiner Brüder. Abinadi gab trotz Misstrauen, Hohn und dem sicheren Tod Zeugnis von Christus. Die 2000 jungen Krieger verteidigten ihre Familien gegen diejenigen, die die Werte des Evangeliums verachteten. Moroni erhob das Banner der Freiheit, um die Familien seines Volkes und die Religionsfreiheit zu bewahren. Samuel stand auf einer Mauer und prophezeite vom Kommen Christi, obwohl man mit Steinen nach ihm warf und mit Pfeilen auf ihn schoss. Der Prophet Joseph Smith stellte das Evangelium wieder her und besiegelte dieses Zeugnis mit seinem Blut. Und die Mormonenpioniere blieben trotz vernichtenden Widerstands und Not standhaft, folgten ihren Propheten in einem großen Treck und besiedelten den Westen. Diese großen Diener und Heiligen Gottes konnten feststehen, weil sie zum Erlöser standen. Denken wir nur daran, wie der Erretter feststand. Als Junge ging Jesus getreu dem Anliegen seines Vaters nach und predigte den Gelehrten im Tempel das Evangelium. Während seines irdischen Wirkens verrichtete er die Arbeit des Priestertums. Er lehrte, er heilte, er diente und er segnete andere. Wenn es notwendig war, stellte er sich kühn gegen das Böse und reinigte sogar den Tempel. Und er trat immer für die Wahrheit ein, ob nur mit Worten oder durch würdevolles Schweigen. Als die obersten Priester ihn vor Kaiaphas beschuldigten, weigerte sich Jesus weise und mutig, auf Unwahrheit zu antworten und schwieg. Im Garten Gethsemane schreckte unser Erretter und Erlöser nicht davor zurück, den bitteren Kelch des Sühnopfers zu trinken. Und am Kreuz litt er erneut, um den Willen seines Vaters zu tun, bis er zum Schluss sagen konnte: Es ist vollbracht. Weil der Erlöser vollkommenen Gehorsam zeigte und standhaft war, verkündete der Vater im Himmel: Seht meinen geliebten Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. indem ich meinen Namen verherrlicht habe. Meine lieben jungen und älteren Brüder im Priestertum, verherrlichen wir doch den Namen Gottes, indem wir fest zu unserem Erlöser, Jesus Christus, stehen. Ich gebe Ihnen mein besonderes Zeugnis, dass er lebt und dass wir durch eine heilige Berufung berufen sind, in seinem Werk mitzuwirken. Darum steht an heiligen Stätten und wankt nicht. Wenn wir gehorsam und fest zur Lehre unseres Gottes stehen, stehen wir an heiligen Stätten. Denn seine Lehre ist heilig und ändert sich in den gesellschaftlichen und politischen Stürmen unserer Zeit nicht. Wie einst der Apostel Paulus verkünde, auch ich: Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Darum bete ich inständig im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Mein Urgroßvater George F. Richards war 1878 gerade 17 Jahre alt. Wie es damals manchmal vorkam, war er schon zum Ältesten ordiniert worden. Eines Sonntags hatte seine Mutter furchtbare Schmerzen. Sein Vater war nicht da und so gaben ihr der Bischof und einige andere einen Krankensegen, aber es wurde nicht besser. Da wandte sie sich ihrem Sohn George zu und bat ihn, ihr die Hände aufzulegen. Er schrieb dazu in sein Tagebuch: Mir kamen die Tränen, weil meine Mutter so litt und ich eine heilige Handlung durchführen sollte, die ich noch nie vorgenommen hatte. Ich zog mich in ein anderes Zimmer zurück, wo ich weinte und betete. Als er sich wieder gefasst hatte, legte er ihr seine Hände auf und gab ihr einen sehr einfachen Segen. Er sagte später: Meine Mutter hörte auf zu stöhnen und ihre Schmerzen ließen nach, noch während meine Hände auf ihrem Kopf ruhten. Dann schrieb er eine sehr lehrreiche Beobachtung in sein Tagebuch. Er berichtete, er habe stets den Eindruck gehabt, seiner Mutter habe der Segen des Bischofs nur deshalb nicht geholfen, weil der Herr diesen Segen für einen Jungen aufgespart hatte, dem er beibringen wollte, dass das Priestertum in einem Jungen genauso machtvoll wirkt wie in einem Erwachsenen, wenn es in Rechtschaffenheit ausgeübt wird. Über diese Macht möchte ich heute Abend sprechen. Ich wende mich zwar an die Präsidenten der Diakonskollegien, doch die angesprochenen Grundsätze treffen auf alle Jungen zu, die das aaronische Priestertum tragen, sowie auf deren Führer, darunter die Präsidenten der Lehrerkollegien und die Assistenten in den Priesterkollegien. Als Missionspräsident habe ich erlebt, wie die jungen Männer auf Mission an Geistigkeit und Führungsqualitäten enorm gewachsen sind. Wenn man diese Fähigkeiten, die sie im aaronischen Priestertum und auf Mission entwickeln, grafisch darstellen könnte, würde das vielleicht so aussehen wie die Linie in diesem Schaubild. Ich denke dabei an mindestens drei Schlüsselfaktoren, die zu diesem enormen Wachstum auf Mission beitragen. Erstens, wir vertrauen solchen jungen Männern wie niemals zuvor. Zweitens, wir haben hohe, aber liebevolle Erwartungen an sie. Und drittens, wir schulen sie immer wieder, damit sie diese Erwartungen glänzend erfüllen können. Da stellt sich jedoch die Frage, ob man diese Grundsätze nicht bereits beim Präsidenten eines Diakonskollegiums anwenden kann. Wenn man das machte, würde das Wachstum womöglich viel früher beginnen und eher so aussehen. Ich möchte kurz darüber sprechen, inwiefern sich diese Merkmale auf einen Diakonskollegiumspräsidenten beziehen lassen. Erstens, Vertrauen. Wir können dem Präsidenten eines Diakonskollegiums wichtige Aufgaben anvertrauen. Der Herr macht das ganz bestimmt, denn er gibt ihm ja auch bereitwillig die Schlüssel, also das Recht, sein Kollegium zu führen und die Arbeit im Kollegium zu leiten. Als Beweis für dieses Vertrauen werden Kollegiumspräsidenten durch Offenbarung berufen und nicht allein wegen ihres Alters und dergleichen. Jeder Führungsbeamte dieser Kirche, auch der Präsident eines Diakonskollegiums, sollte wissen, dass er durch Offenbarung berufen wurde. Diese Zusicherung gibt ihm die Gewissheit, dass Gott ihm vertraut und ihn unterstützt. Das zweite und das dritte Merkmal hängen zusammen: hohe Erwartungen und die entsprechende Schulung, damit diese erfüllt werden können. Bei der Missionsarbeit habe ich etwas Wichtiges erkannt. Missionare richten sich in der Regel an den Erwartungen des Missionspräsidenten aus, und so ist es auch beim Präsidenten des Diakonskollegiums. Wenn nur von ihm erwartet wird, die Kollegiumsversammlung zu leiten und am Jugendkomitee der Bischofschaft teilzunehmen, macht er auch nur das. Sie als Führer können jedoch sein Sichtfeld erweitern, hin zur Sichtweise des Herrn. Warum ist diese Sichtweise so wichtig? Weil ein erweitertes Sichtfeld zu größerer Motivation führt. Zu jeder Berufung in der Kirche gehört das Recht auf Offenbarung. Der Diakonskollegiumspräsident muss wissen, dass er berechtigt ist, Offenbarung zu empfangen, wen er als Ratgeber vorschlagen soll, wie jemand gerettet werden kann, der verloren gegangen ist, und wie er die Mitglieder seines Kollegiums in ihren Aufgaben schulen kann. Ein kluger Führer erklärt dem Präsidenten des Diakonskollegiums diese Grundsätze, die ihm helfen werden, Offenbarung zu empfangen. Er kann ihm auch diese eindeutige Verheißung des Herrn weitergeben. Wenn du bittest, wirst du Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen. Der Herr ist sehr großzügig mit Offenbarungen. Er hat zu Joseph Smith und Oliver Cowdery gesagt, du hast mich gefragt und siehe, so oft du gefragt hast, hast du von meinem Geist Belehrung empfangen. Das gilt auch für euch, Präsidenten des Diakonskollegiums. Der Herr liebt euch und möchte euch seine Gedanken und seinen Willen offenbaren. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Herr ein Problem nicht lösen kann? Ich nicht. Da ihr Anspruch auf Offenbarung habt, kann er euch bei allen Problemen im Kollegium helfen, wenn ihr ihn nur darum bittet. Als hervorragender Führer sollten Sie dem Präsidenten des Diakonskollegiums jedoch beibringen, dass Offenbarung kein Ersatz für Fleiß und Anstrengung ist. Präsident Henry B. Eyring fragte einmal Präsident Harold B. Lee, wie erlange ich Offenbarung? Präsident Lee antwortete, wer Offenbarung will, muss seine Hausaufgaben erledigen. Ein kluger Führer bespricht mit dem Präsidenten des Diakonskollegiums einige der geistigen Hausaufgaben, die dieser erledigen sollte, bevor er Ratgeber vorschlägt. Dazu gehört, dass er sich Fragen stellt, wie beispielsweise, wer wäre ein gutes Vorbild und könnte die anderen aufbauen? Wer hat Feingefühl und erkennt, wenn jemand besondere Schwierigkeiten hat? Und letztlich bringt so ein kluger Führer ihm bei, wie man Offenbarung erkennt und danach handelt. Wir leben in einer rasanten, schnelllebigen Welt, in der grelle Lichter und aufgedrehte Lautsprecher die Norm bilden. Dieser junge Mann muss jedoch wissen, dass dies die Wege der Welt sind und nicht die Wege des Herrn. Der Heiland wurde in einer ziemlich unauffälligen Krippe geboren. Er vollbrachte das herrlichste und unvergleichlichste Werk aller Zeiten in einem stillen Garten. Und Joseph Smith empfing die erste Vision in der Abgeschiedenheit eines Wäldchens. Gott antwortet uns mit leiser Stimme, mit einem friedlichen, tröstlichen Gefühl und dem Drang, Gutes zu tun, mit Erkenntnis. Und manchmal sieht er winzige Gedanken, die, wenn man sie beachtet und pflegt, zu wahren geistigen Mammutbäumen heranwachsen können. Manchmal bringt euch Diakonskollegiumspräsidenten so eine Eingebung oder so ein Gedanke sogar dazu, einen weniger aktiven Jungen als Ratgeber vorzuschlagen oder ihm eine Aufgabe zu übertragen. Vor Jahren hatten wir als Pfahlpräsidentschaft das Gefühl, wir sollten einen guten Mann als Pfahlsekretär berufen. Er hatte zu der Zeit mitunter etwas Mühe, regelmäßig in die Kirche zu kommen. Wir wussten jedoch, dass er hervorragende Arbeit leisten würde, falls er die Berufung annahm. Wir sprachen die Berufung aus, aber er entgegnete, nein, das kann ich nicht annehmen. Da hatte ich eine Eingebung. Ich sagte, dann wird der Pfahl Glendale eben kein Pfahlsekretär haben. Entsetzt erwiderte er, wovon reden Sie? Sie brauchen doch einen Pfahlsekretär. Ich erwiderte, sollen wir jetzt jemand anders als Pfahlsekretär berufen, obwohl der Herr uns eingegeben hat, Sie zu berufen? Na schön, sagte er, dann mache ich es. Und so war es. Es gibt nicht nur viele Männer, sondern auch viele Jungen, die eine Berufung annehmen, wenn sie wissen, dass der Herr sie beruft und braucht. Machen Sie dem Präsidenten des Diakonskollegiums als nächstes klar, dass der Herr unter anderem von ihm erwartet, diejenigen zu retten, die verloren gegangen sind, sowohl weniger aktive als auch Nichtmitglieder. Der Herr hat den Kern seiner Mission wie folgt beschrieben, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wenn es dem Heiland wichtig ist, diejenigen zu retten, die verloren gegangen sind, wenn dies auch für Präsident Thomas S. Monson wichtig ist, wie er sein gesamtes Leben zeigt, sollte es dann nicht für jeden Führer, für jeden Präsidenten eines Diakonskollegiums in dieser Kirche ebenfalls wichtig sein? Im Zentrum unserer Führung, als Kernstück unseres geistlichen Dienstes, muss der brennende, drängende, unabänderliche Entschluss stehen, die Verlorenen zu finden und zurückzubringen. Ein Junge, der von seinem Kollegium einmal besucht wurde, sagte dazu, ich war ganz platt, als auf einmal 30 Leute vor der Tür standen. Ich möchte jetzt wieder in die Kirche kommen. Wie kann ein Jugendlicher so viel Liebe und Aufmerksamkeit widerstehen? Ich bin begeistert, wenn ich all die Berichte höre über Diakonskollegiumspräsidenten, denen diese Vision aufgegangen ist und die ab und zu in der Kollegiumsversammlung einen Teil der Lektion durchnehmen oder sogar die ganze. Vor ein paar Wochen nahm ich am Unterricht eines Diakonskollegiums teil. Ein 12-jähriger Junge ging eine 25-minütige Lektion über das Sühnopfer durch. Zu Beginn fragte er die anderen, was das Sühnopfer ihrer Meinung nach sah. Dann las er einige bedeutende Schriftstellen vor und stellte wohlüberlegte Fragen, auf die sie antworteten. Als er merkte, dass noch mehr Zeit als Unterrichtsstoff zur Verfügung stand, fragte er geistesgegenwärtig die anwesenden Priestertumsführer, welche Fragen über das Sühnopfer man ihnen auf Mission gestellt hatte und was sie darauf geantwortet hatten. Dann schloss er mit seinem Zeugnis. Ich hörte ihm voller Bewunderung zu. Ich konnte mich nicht entsinnen, als junger Träger des aaronischen Priestertums jemals einen wichtigen Teil einer Lektion so behandelt zu haben. Wir können bei diesen Jungen die Messlatte höher ansetzen und ihr Sichtfeld erweitern und sie werden sich darauf einlassen. Sie als Führungskräfte können die Präsidenten der Diakonskollegien am besten fördern, wenn sie ihnen die Führung überlassen und in den Hintergrund treten. Sie machen ihre Berufung groß, wenn sie nicht selbst einen tollen Unterricht abhalten, sondern ihnen helfen, einen tollen Unterricht abzuhalten, wenn nicht sie zur Rettung eilen, sondern ihnen helfen, dies zu tun. Ein altes englisches Sprichwort besagt, man dürfe nicht sterben, solange die Musik im Herzen noch nicht verklungen ist. In diesem Sinne möchte ich auch den erwachsenen Führungsbeamten sagen, sie dürfen nicht entlassen werden, solange ihre Führungsqualitäten noch nicht ausgeschöpft sind. Lehren Sie die Jugendlichen bei jeder Gelegenheit, zeigen Sie ihnen, wie man würdevoll und warmherzig Versammlungen leitet, wie man den Einzelnen rettet, wie man inspirierten Unterricht vorbereitet und durchführt und wie man Offenbarung empfängt. Daran wird man ihren Erfolg messen, wie sehr das Vermächtnis ihrer Führung diesen Jungen in Herz und Seele übergegangen ist. Wenn ihr Präsidenten eines Diakonskollegiums eure Berufung groß macht, werdet ihr schon jetzt ein Werkzeug in der Hand Gottes sein, denn das Priestertum wirkt in einem Jungen genauso machtvoll wie in einem Erwachsenen, wenn es rechtschaffen ausgeübt wird. Wenn ihr dann eines Tages Tempelbündnisse eingeht und auf Mission geht und diese Kirche führt, wisst ihr, wie man Offenbarung erhält, wie man den Einzelnen rettet und wie man die Lehre des Reiches mit Macht und Vollmacht lehrt. Dann seid ihr zur Jugend von edler Herkunft geworden. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi, dem wahrhaftigen Erretter und Erlöser der Welt. Amen.
Young men of the Aaronic priesthood. Junge Männer des aaronischen Priestertums, ihr seid geliebte Kinder Gottes und er hat eine bedeutende Arbeit für euch. Damit ihr diese Arbeit verrichten könnt, müsst ihr der heiligen Pflicht nachkommen, euren Mitmenschen zu dienen. Wisst ihr, was es bedeutet, anderen zu dienen? Denkt einmal über diese Frage nach, während ich euch von einem Mädchen namens Chai Johnson erzähle. Als Chai letztes Jahr in die Oberstufe kam, wurde sie Opfer von gemeinem, gedankenlosem Mobbing. Auf dem Weg zum Unterricht wurde sie schikaniert, angerempelt und verspottet. Einige Mitschüler bewarfen sie sogar mit Abfall. Vielleicht wird auch an eurer Schule jemand auf diese Weise schikaniert. Die Teenagerzeit ist für so manchen eine Zeit voller Einsamkeit und Ängste. Das müsste aber nicht sein. Zum Glück gab es an Chais Schule einige Jungen, die begriffen hatten, was es bedeutet, seinen Mitmenschen zu dienen. Chais Mutter hatte die Lehrer gebeten, dem Mobbing Einhalt zu gebieten, aber es ging trotzdem weiter. Dann wandte sie sich an Carson Jones, einen Träger des aaronischen Priestertums und Quarterback in der Footballmannschaft. Sie bat ihn herauszufinden, wer hinter dem Mobbing steckt. Carson half gerne, aber er spürte, dass er weitaus mehr tun könne, als nur herauszufinden, wer die Übeltäter waren. Der Geist gab ihm ein, er müsse Chai das Gefühl geben, dass man sie gern hat. Also bat Carson ein paar aus seiner Mannschaft, gemeinsam mit ihm Chai zu dienen. Sie luden sie ein, sich beim Mittagessen zu ihnen zu setzen. Sie begleiteten sie zum Unterricht, damit er unterwegs niemand etwas antat. Da die Footballspieler nun ihre Freunde waren, ist es wohl nicht weiter verwunderlich, dass niemand mehr Chai schikanierte. Die Spielsaison lief sehr gut für die Mannschaft. Und obwohl sie als ungeschlagene Sieger daraus hervorgingen, vergaßen diese jungen Chai nicht. Sie luden sie ein, nach den Spielen mit ihnen zu feiern. Chai fühlte sich gemocht und geschätzt. Sie fühlte sich geborgen. Sie war glücklich. Die Footballmannschaft gewann schließlich die Landesmeisterschaft. Und doch ging an der Schule etwas noch viel Wichtigeres vor sich als bloß dieser Titelgewinn. Das Beispiel dieser Jungen brachte weitere Schüler dazu, toleranter und freundlicher zu werden. Sie gingen nun netter und respektvoller miteinander um. Als Vertreter der Medien mitbekamen, was diese Jungen erreicht hatten, berichteten sie landesweit davon. Was als Vorhaben begann, einem einzelnen Menschen zu helfen, inspirierte nun Tausende, das Gleiche zu tun. Scheis Mutter bezeichnet diese Jungen als Engel in Menschengestalt. Carson und seine Freunde halten dem jedoch schnell entgegen, Shai sei für sie ein viel größerer Segen als umgekehrt. Das ist die Folge, wenn man sich im Dienst am Nächsten verliert. Man findet sich selbst. Ihr ändert und entwickelt euch dadurch auf eine Weise, die anders nicht möglich wäre. Diese Jungen haben die Freude am Dienen erlebt und halten nun weiterhin nach Gelegenheiten Ausschau, anderen zu helfen. Sie freuen sich schon darauf, diesen Dienst in den nächsten Monaten noch ausgiebiger zu leisten, wenn sie als Vollzeitmissionare unterwegs sind. Es gibt tausende Shai Johnsons in aller Welt, Menschen, die die Liebe des himmlischen Vaters verspüren müssen. Sie gehen mit euch zur Schule, sind in eurem Kollegium oder gehören sogar zu eurer Familie. An einige müsst ihr sicher gleich denken, andere brauchen Hilfe, die nicht ganz so offensichtlich ist. Nahezu jeder, den ihr kennt, kann irgendwie von eurem Dienst profitieren. Der Herr zählt darauf, dass ihr auf diese Menschen zugeht. Ihr braucht kein berühmter Sportler zu sein, damit ihr anderen dienen könnt. Als ihr zum Priestertum ordiniert wurdet, habt ihr die Macht, die Vollmacht und den heiligen Auftrag empfangen, anderen zu dienen. Präsident James E. Faust hat gesagt, das Priestertum ist die dem Menschen verliehene Vollmacht, im Namen Gottes zu wirken. Außerdem hat das aaronische Priestertum die Schlüssel des Dienstes von Engeln inne. Wenn ihr den Kindern des himmlischen Vaters Liebe erweist, führt er euch und Engel sind rings um euch. Euch wird dann die Macht gegeben, ein Segen zu sein und Seelen zu retten. Jesus Christus ist dabei euer Vorbild. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Dienen heißt, andere zu lieben und sich um sie zu kümmern. Man nimmt sich ihrer leiblichen und geistigen Bedürfnisse an. Einfach ausgedrückt, man tut das, was der Heiland tun würde, wäre er hier. Beginnt damit in eurer Familie. Hier könnt ihr den wichtigsten Dienst verrichten. Möchtet ihr mal etwas Interessantes ausprobieren? Wenn euch eure Mutter das nächste Mal auffordert, im Haushalt mitzuhelfen, sagt etwas wie, danke, dass du fragst, Mama, ich helfe dir gern. Dann achtet darauf, wie sie reagiert. Der eine oder andere sollte vielleicht vorher noch einmal überlegen, wie man erste Hilfe leistet. Denn es ist gut möglich, dass sie einen Schock erleidet. Nachdem ihr sie wiederbelebt habt, werdet ihr feststellen, dass sich eure Beziehung verbessert hat und der Geist bei euch daheim mehr zugegen ist. Das ist nur eine Möglichkeit, in der Familie zu dienen. Es gibt viele weitere. Ihr dient, indem ihr zu jemandem aus der Familie etwas Nettes sagt. Ihr dient, indem ihr eure Geschwister wie euren besten Freund behandelt. Am wichtigsten ist aber wohl, dass ihr dient, indem ihr euren Vater in seiner Aufgabe als geistiger Führer der Familie unterstützt. Unterstützt den Familienabend, das Familiengebet und das Schriftstudium in der Familie mit ganzem Einsatz. Tut euren Teil, damit der Geist in der Familie zugegen sein kann. Das stärkt euren Vater in seiner Aufgabe und bereitet euch darauf vor, eines Tages selbst Vater zu sein. Wenn es daheim keinen Vater gibt, ist eure Aufgabe in der Familie zu dienen sogar noch wichtiger. Ihr habt auch die Pflicht, in eurem Kollegium zu dienen. Das Priestertum breitet sich in aller Welt aus. Viele von euch beherzigen Präsident Monsons Aufruf, zur Rettung zu eilen. Es gibt heute mehr aktive Träger des aaronischen Priestertums als jemals zuvor in der Geschichte der Kirche. Dennoch gibt es auch welche, die nicht aktiv sind und die euch brauchen. Als im vergangenen Juni ein neuer Zweig in Bangalore in Indien gegründet wurde, war der einzige junge Mann in der Priestertumsversammlung ein gerade erst ordinierter Diakon namens Gladwin. Gemeinsam mit dem jungen Männerleiter und dem Zweigpräsidenten rief Gladwin die weniger aktiven Jungen an und besuchte sie zu Hause. Bald kam auch ein zweiter Junge wieder zur Kirche, Samuel. Jede Woche riefen Gladwin und Samuel die Jungen an, die nicht an der Kollegiumsversammlung teilgenommen hatten und berichteten, was sie dazugelernt hatten. Außerdem riefen sie sie zu ihrem Geburtstag an oder besuchten sie. Nach und nach freundeten sich die weniger aktiven Jungen mit ihnen an. Sie nahmen die Einladungen zu den Aktivitäten und Versammlungen des Kollegiums an und begannen schließlich selbst damit, anderen zu dienen. Heute sind alle jungen Männer dieses Zweiges in der Kirche aktiv. In den Heiligen Schriften lesen wir, dass die Kollegien des aaronischen Priestertums zu Rate sitzen und einander erbauen und stärken sollen. Ihr erbaut einander, wenn ihr Evangeliumswahrheiten lehrt, von geistigen Erfahrungen berichtet und Zeugnis gebt. Im Lehrplan ist ein solcher Gedankenaustausch in den Kollegiumsversammlungen vorgesehen, aber er findet nur statt, wenn sich jedes Mitglied des Kollegiums geliebt und geachtet fühlt. Spott und Hänselei haben in einer Kollegiumsversammlung nichts zu suchen, besonders wenn jemand gerade offen über seine Gefühle spricht. Die Kollegiumspräsidentschaft muss mit gutem Beispiel vorangehen und dafür sorgen, dass sich jeder in der Versammlung gut behütet fühlt. Der Apostel Paulus ermahnte uns, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Ein Priestertumsträger darf niemals vulgäre, schmutzige Ausdrücke verwenden. Er darf niemals andere herabwürdigen und verletzen. Er muss andere stets erbauen und stärken. Das ist eine einfache, aber machtvolle Art des Dienens. Der Dienst am Nächsten beschränkt sich nicht auf heilige Handlungen, Heimlehrbesuche oder gelegentliche Dienstprojekte. Wir tragen das Priestertum immer, nicht nur am Sonntag und wenn wir Hemd und Schlips anhaben. Wir haben die Pflicht, anderen zu dienen, wo auch immer wir uns befinden. Dienen ist nicht nur etwas, was wir tun, es definiert, wer wir sind. Dient jeden Tag. Es gibt überall Gelegenheiten dazu. Haltet nach ihnen Ausschau. Bittet den Herrn, dass er sie erkennen könnt. Meistens sind es kleine Taten, die von Herzen kommen und bewirken, dass ein anderer ein Nachfolger Jesu Christi wird. Bemüht euch, des Geistes würdig zu sein, und ihr werdet die Gedanken und Gefühle erkennen, die euch zum Dienen anhalten. Wenn ihr auf diese Eingebungen hört, empfangt ihr viele weitere, und die Gelegenheiten und Fähigkeiten zum Dienen nehmen zu. Meine jungen Brüder, ich bezeuge, dass ihr die Macht und Vollmacht des erhabenen aaronischen Priestertums empfangen habt, im Namen Gottes zu handeln. Ich bezeuge euch, wenn ihr das tut, werdet ihr ein Werkzeug in Gottes Hand sein, anderen zu helfen. Euer Leben wird erfüllter sein und größere Bedeutung haben. Ihr werdet mehr Kraft haben, dem Bösen zu widerstehen. Ihr werdet wahres Glück finden. Ein Glück, das nur ein wahrer Nachfolger Jesu Christi kennt. Dass ihr die Freude erleben mögt, die man verspürt, wenn man der heiligen Pflicht nachkommt, seinen Mitmenschen zu dienen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden erheben sich nun und singen gemeinsam das Lied Hoffnung Israels, Nummer 170 im Deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Danach haben wir das Vergnügen, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber der ersten Präsidentschaft, zu hören.
My dear brethren and beloved friends.
Meine lieben Brüder und Freunde, mein Herz ist voller Dankbarkeit und Freude, dass ich bei Ihnen sein kann. Mein Lob geht all den Vätern und Großvätern, die ihre Söhne und Enkel mitgebracht haben. Ich gratuliere all den jungen Männern, die sich entschlossen haben, heute hierher zu kommen. Hier seid ihr am richtigen Ort. Ich hoffe, ihr könnt die Bruderschaft spüren, die uns vereint, und bete dafür, dass ihr hier unter euren Brüdern Gemeinschaft, Unterstützung und Freundschaft findet. Wir Männer weisen uns manchmal durch Titel aus. Viele von uns haben mehrere Titel, und ein jeder davon enthält eine wichtige Aussage darüber, wer wir sind. Beispielsweise beschreiben manche Titel unsere Rolle in der Familie, wie etwa Sohn, Bruder, Ehemann oder Vater. Andere Titel beschreiben unseren Beruf in der Welt, wie etwa Doktor, Soldat oder Handwerker. Und manche beschreiben unsere Stellung in der Kirche. Heute möchte ich über vier Titel sprechen, die meiner Meinung nach auf alle Priestertumsträger auf der ganzen Welt zutreffen. Titel, an denen wir erkennen können, welche Rolle wir im ewigen Plan Gottes spielen und welches Potenzial wir als Priestertumsträger in der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage haben. Ein Titel, der uns alle auf elementarste Weise beschreibt, ist Sohn des Vaters im Himmel. Was wir auch sonst im Leben noch sein oder tun mögen, wir dürfen niemals vergessen, dass wir buchstäblich Gottes Geistkinder sind. Wir waren seine Kinder, ehe wir auf diese Welt kamen, und werden in alle Ewigkeit seine Kinder bleiben. Diese grundlegende Wahrheit ändert die Art und Weise, wie wir uns selbst, unsere Brüder und Schwestern und das Leben an sich sehen. Leider wird keiner von uns dem vollen Umfang dessen, was dieser Titel besagt, ganz gerecht. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es kann bisweilen ernüchternd sein, wenn man weiß, was es heißt, ein Sohn Gottes zu sein und dem nicht ganz gerecht wird. Der Widersacher macht sich solche Gefühle nur zu gern zunutze. Dem Satan wäre es lieber, wenn ihr euer Selbstverständnis an euren Sünden festmachtet, statt an eurem göttlichen Potenzial. Brüder, hört nicht auf ihn. Wir alle haben schon gesehen, wie ein Baby laufen lernt. Es macht einen kleinen Schritt und gerät ins Wanken. Dann fällt es hin. Schimpfen wir dann etwa mit ihm? Natürlich nicht. Was für ein Vater würde ein Baby bestrafen, wenn es hinfällt? Man macht ihm viel mehr Mut, spendet ihm Beifall und lobt es, weil das Kind mit jedem kleinen Schritt seinen Eltern ähnlicher wird. Verglichen mit der Vollkommenheit Gottes sind wir Sterblichen kaum mehr als ein ungeschickt umhertappendes Baby. Unser lieber Vater im Himmel möchte aber, dass wir ihm ähnlicher werden, und das, liebe Brüder, sollte auch unser ewiges Ziel sein. Gott weiß sehr wohl, dass wir nicht im Handumdrehen dahin gelangen, sondern indem wir einen Schritt nach dem anderen machen. Ich glaube nicht an einen Gott, der Regeln und Gebote aufstellt, nur um darauf zu warten, dass wir versagen und er uns bestrafen kann. Ich glaube an einen Vater im Himmel, der liebevoll und fürsorglich ist und der sich über jede Anstrengung unsererseits freut, aufrecht zu stehen und auf ihn zuzugehen. Selbst wenn wir hinfallen, spricht er uns eindringlich Mut zu. Wir sollen niemals aufgeben und aus dem Bereich, der uns zugewiesen ist, fortlaufen, sondern Mut schöpfen, uns auf unseren Glauben stützen und es weiter versuchen. Unser himmlischer Vater behütet seine Kinder und schickt denen, die dem Erlöser folgen wollen, oft unbemerkt Hilfe vom Himmel. Das führt uns zum nächsten Titel, den wir alle gemeinsam haben. Jeder, der sich ernsthaft bemüht, dem Messias zu folgen, wird sein Jünger genannt. Und wenn uns bewusst ist, dass keiner von uns vollkommen ist, benutzen wir diese Tatsache nicht als Ausrede, um unsere Erwartungen zu senken oder uns mit weniger zu begnügen, als uns zusteht, den Tag unserer Umkehr aufzuschieben oder uns zu weigern, uns zu einem besseren, vollkommeneren, verfeinerteren Nachfolger unseres Meisters zu entwickeln. Denkt daran, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzten Tage, nicht für den vollkommenen Menschen aufgerichtet wurde oder den, an dem die Versuchungen des Erdenlebens abprallen, sondern für Menschen genau wie du und ich. Und sie ist auf dem Fels unseres Erlösers gebaut, dem Herrn Jesus Christus, durch dessen Sühnopfer wir reingewaschen und Mitbürger der Hausgenossen Gottes werden können. Ohne das Sühnopfer Jesu Christi wäre das Leben eine Sackgasse ohne Hoffnung oder Zukunft. Mit dem Sühnopfer ist das Leben eine erhebende, inspirierende Reise voller Wachstum und Fortschritt, die zum ewigen Leben in der Gegenwart unseres Vaters führt. Das Sühnopfer soll uns zwar allen helfen, Christus ähnlicher zu werden, aber es ist nicht dazu gedacht, dass wir alle gleich werden. Manchmal verwechseln wir Unterschiede in der Persönlichkeit mit Sünde. Wir können sogar irrtümlich glauben, dass jemand, der anders ist als wir, zwangsläufig Gott nicht gefallen könne. Dieser Gedanke verleitet manche zu der Ansicht, die Kirche wolle Mitglieder heranbilden, die alle aus dem gleichen Guss sind, die alle gleich aussehen, gleich empfinden, gleich denken und sich gleich verhalten. Dies jedoch würde der Genialität Gottes zuwiderlaufen, der jeden Menschen anders erschaffen hat als seinen Bruder, jeden Sohn anders als seinen Vater. Selbst eineiige Zwillinge sind in ihrer Persönlichkeit und in ihrer geistigen Natur nicht völlig gleich. Es würde auch der Bestimmung und dem Zweck der Kirche Jesu Christi zuwiderlaufen, die die sittliche Entscheidungsfreiheit eines jeden Kindes Gottes mit all ihren weitreichenden Folgen anerkennt und schützt. Als Jünger Jesu Christi sind wir vereint in unserem Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium und in unserer Entschlossenheit, Gottes Gebote zu halten. Doch wir unterscheiden uns in dem, was wir im kulturellen, gesellschaftlichen oder politischen Bereich bevorzugen. Die Kirche blüht auf, wenn wir uns diese Vielfalt zunutze machen und einander anspornen, uns weiterzuentwickeln und mit unseren Talenten unsere Mitjünger aufzurichten und zu stärken. Brüder, ein Jünger Christi ist auf einer Reise, bei der er sein Leben lang dem Erlöser folgt. Auf unserem Weg von Bethlehem nach Golgatha, bildlich gesprochen, bieten sich etliche Gelegenheiten, die Reiseroute zu verlassen. Manchmal hat es den Anschein, als verlange dieser Weg uns mehr ab, als wir uns ersehnt haben. Doch als Männer des Priestertums müssen wir den Mut haben, unserem Heiland zu folgen, selbst wenn uns das Kreuz, das wir tragen müssen, zu schwer vorkommt. Mit jedem Schritt, den wir in der Nachfolge des Gottessohnes gehen, wird uns vielleicht bewusst, dass wir noch nicht vollkommen sind. Dennoch wollen wir als Jünger standhaft und beständig sein. Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen unseren Bündnissen treu bleiben. Wir wollen niemals unseren Fürsprecher und Erlöser aus den Augen verlieren, wenn wir auf ihn zugehen, einen vollkommenen, unvollkommenen Schritt nach dem anderen. Wenn wir unserem Herrn Jesus Christus wirklich folgen wollen, müssen wir einen weiteren Titel annehmen. Seelenheiler. Wir, die wir zum Priestertum Gottes ordiniert wurden, sind dazu berufen, unserem Nächsten heilend beizustehen. Es ist unsere Aufgabe, aufzurichten, wiederherzurichten, zu stärken, zu erheben und gesund zu machen. Wir haben den Auftrag, dem Beispiel des Erretters zu folgen und auf diejenigen, die leiden, zuzugehen. Wir trauern mit den Trauernden und trösten diejenigen, die des Trostes bedürfen. Wir verbinden die Wunden der Bedrängten, wir stehen den Schwachen bei, heben die herabgesunkenen Hände empor und stärken die müden Knie. Als Heimlehrer sind wir Heiler. Als Priestertumsführer sind wir Heiler. Als Vater, Sohn, Bruder oder Ehemann sollten wir ein eifriger und hingebungsvoller Heiler sein. Wir tragen in einer Hand ein Fläschchen mit geweihtem Öl zur Segnung der Kranken, in der anderen einen Leibbrot zur Speisung der Hungernden und im Herzen das friedvolle Wort Gottes, das die verwundete Seele heilt. Dies ist unsere erste und wichtigste Pflicht als Priestertumsträger, und das gilt sowohl für die Träger des aaronischen wie auch für die des melchisedekischen Priestertums. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi ist nicht nur dann ein Segen, wenn wir daran glauben, sondern noch weit mehr, wenn wir danach leben. Es ist die Umsetzung der Evangeliumsgrundsätze, durch die der Einzelne aufgerichtet und die Familie stark gemacht wird. Wir haben das Vorrecht und die Pflicht, nicht nur das Richtige zu sagen, sondern auch das Richtige zu tun. Der Erretter ist derjenige, der Wunder wirkt. Er ist der große Heiler. Er ist unser Vorbild, unser Licht, selbst in den finstersten Augenblicken, und er zeigt uns den Weg. Wir wollen ihm folgen. Wir wollen unserer Aufgabe gerecht werden und Heiler werden, indem wir Gott und unserem Nächsten dienen. Der vierte Titel, der uns allen gemeinsam ist, führt uns zum ersten Titel auf unserer Liste zurück. Als Söhne des Vaters im Himmel sind wir Erbe all dessen, was er hat. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden und wenn mit ihm auch verherrlicht zu werden. Stellt euch das einmal vor, meine lieben Brüder. Wir sind Miterben Christi. Wie wunderbar. Hat es dann irgendeinen Sinn, dass so viele von uns so viel von ihrer wertvollen Zeit, ihren Gedanken, Mitteln und Energien darauf verwenden, Ansehen und Wohlstand nachzujagen oder sich vom allerneuesten und allertollsten technischen Spielzeug unterhalten zu lassen? Der Herr hat uns die göttliche Verheißung gemacht, dass diejenigen, die treu sind, sodass sie diese zwei Priestertümer erlangen, ihre Berufung groß machen und mich empfangen, spricht der Herr, und wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Es liegt jenseits meiner Vorstellungskraft, mir alles auszumalen, was in dieser Verheißung steckt. Aber ich weiß, sie ist großartig, sie kommt von Gott, sie ist ewig und sie ist aller Mühen im Leben wert. Wenn wir dies wissen, wie können wir uns da nicht bereitwillig und mit Freuden darauf stürzen, dem Herrn und unserem Nächsten zu dienen und unseren Pflichten im Priestertum Gottes gerecht zu werden? Diese Arbeit ist eine der edelsten. Sie wird all unsere Sinne beanspruchen und uns alles abverlangen, wozu wir fähig sind. Haben wir das Verlangen, die Himmel offen zu sehen und mitzuerleben, wie die Eingebungen des Heiligen Geistes uns den Weg weisen, dann sollten wir unsere Sichel aufnehmen und diese großartige Arbeit schultern. Dieses Werk, das größer ist als wir. Gott und unserem Nächsten zu dienen, wird uns fordern und uns in etwas Großartiges verwandeln, als wir es je für möglich gehalten haben. Vielleicht glaubt ihr, euch braucht niemand. Ihr werdet übersehen oder seid unerwünscht. Ihr seid niemand. Es täte mir aufrichtig leid, wenn ein Priestertumsträger so etwas dächte. Ihr werdet gewiss von eurem Vater im Himmel nicht übersehen und seid auch nicht unerwünscht. Ich versichere euch, dass ihr von eurer Kirche gebraucht wird. Wisst ihr denn nicht, dass Gott das Törichte in der Welt erwählt hat, um die Weisen zu Schanden zu machen, und dass er das Schwache in der Welt erwählt hat, um das Starke zu Schanden zu machen? Vielleicht sind wir wirklich schwach. Vielleicht sind wir weder weise noch mächtig. Aber wenn Gott durch uns wirkt, kann uns nichts und niemand widerstehen. Deshalb werdet ihr gebraucht. Ihr habt euren ganz eigenen Beitrag zu leisten und Gott kann diesen Beitrag mächtig vergrößern. Eure Fähigkeit, einen Beitrag zu leisten, hängt nicht von eurer Berufung in der Kirche ab. Ihr habt endlose Gelegenheiten zu dienen. Falls ihr allerdings noch am Spielfeldrand steht, fordere ich euch auf, mitzuspielen. Wartet nicht auf eine bestimmte Berufung, ehe ihr euch voll und ganz dem Aufbau des Gottesreiches widmet. Als Priestertumsträger seid ihr bereits zum Werk berufen. Studiert täglich Gottes Wort. Betet täglich zum Vater im Himmel. Verinnerlicht die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums. Dankt Gott und bittet ihn um Führung. Und dann lebt nach dem, was ihr gelernt habt. Zuerst in der Familie und dann in allen Lebenslagen. In der Symphonie des allergrößten Komponisten habt ihr euren ganz eigenen Part zu spielen. Singt ihr eure eigenen Noten. Wenn ihr fortbleibt, geht die Symphonie trotzdem ganz gewiss weiter. Wenn ihr euch aber erhebt und in den Refrain mit einstimmt und der Macht Gottes erlaubt, durch euch zu wirken, dann werden sich die Schleusen des Himmels öffnen und Gott wird Segen im Übermaß auf euch herabschütten. Erhebt euch zu eurem wahren Potenzial als Sohn Gottes. Und ihr könnt eine Macht sein, die in der Familie zu Hause, in der Gesellschaft, in eurem Land, ja, in der ganzen Welt Gutes bewirkt. Während ihr im Dienst am Nächsten euer Leben verliert, werdet ihr wachsen und euch weiterentwickeln, bis ihr Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellt. Dann werdet ihr bereit sein, gemeinsam mit Christus alles zu erben, was der Vater hat. Meine lieben Brüder, meine lieben Freunde, ihr seid wichtig. Ihr werdet geliebt. Ihr werdet gebraucht. Dieses Werk ist wahr. Das Priestertum, das ihr tragen dürft, kommt wirklich von Gott. Ich bete dafür, dass ihr, wenn ihr über die vielen Titel eines würdigen Priestertumsträgers nachdenkt, einen göttlichen Wind im Rücken verspürt, der euch immer weiter emporträgt, hin zu jenem großartigen Erbe, das der Vater im Himmel für euch aufbewahrt hat. Ich gebe euch diesen Segen und mein Zeugnis. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
The Lord made it very clear.
Der Herr hat gleich zu Beginn dieser letzten Evangeliumszeit deutlich gemacht, dass wir das Evangelium in alle Welt tragen müssen. Was er 1831 zu einigen wenigen Priestertumsträgern gesagt hat, sagt er jetzt zu den vielen. Wie alt wir auch sind, welche Fähigkeiten oder Berufung in der Kirche wir auch haben oder wo wir uns auch befinden, gemeinsam sind wir zu dem Werk berufen, ihm bei der Seelenernte zu helfen. bis er wiederkehrt. Hier seine Worte, die er an jene ersten Arbeiter im Weinberg richtete. Und weiter, ich sage euch, ich gebe euch das Gebot, dass ein jeder Mann, ob Ältester, Priester, Lehrer oder auch Mitglied, mit aller Macht daran gehe, durch seine Hände Arbeit all das vorzubereiten und auszuführen, was ich geboten habe. Und lasst euer Predigen die warnende Stimme sein, jedermann für seinen Nächsten, voll Milde und voll Sanftmut. Und geht fort von denen, die schlecht sind, errettet euch. Seid rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt. Daraus könnt ihr, die ihr zum aaronischen Priestertum gehört, erkennen, dass das Gebot des Herrn auch euch einschließt. Ihr wisst ja, dass der Herr immer einen Weg bereitet, seine Gebote zu halten. Also könnt ihr davon ausgehen, dass er das auch für einen jeden von euch tun wird. Ich möchte erzählen, wie er es für einen Jungen getan hat, der jetzt Priester im aaronischen Priestertum ist. Er ist 16 Jahre alt. Er wohnt in einem Land, wo erst seit einem Jahr Missionare tätig sind. Sie wurden in zwei Städte geschickt, aber nicht in den Wohnort des Jungen. Als er noch klein war, hatten seine Eltern ihn nach Utah gebracht, weil er dort sicher war. Die Familie hörte den Missionaren zu und ließ sich taufen. Er wurde damals noch nicht getauft, weil er noch keine 8 Jahre alt war. Seine Eltern kamen bei einem Unfall ums Leben. Daraufhin wollte seine Großmutter, dass er in seine Heimat jenseits des Ozeans zurückkehrte, zurück in seinen Geburtsort. Fast genau vor einem Jahr im März ging er die Straße entlang, als er sich gedrängt fühlte, eine unbekannte Frau anzusprechen. Er unterhielt sich mit ihr in dem bisschen Englisch, das er noch konnte. Sie war Krankenschwester und der Missionspräsident hatte sie in die Stadt geschickt, um sich nach einer Unterkunft und ärztlicher Versorgung für die Missionare zu erkundigen, die bald dort eintreffen sollten. Das Gespräch zwischen den beiden verlief freundschaftlich. Als sie ins Missionsbüro zurückkehrte, erzählte sie den Missionaren von dem Jungen. Die ersten beiden Missionare trafen im September 2012 ein. Der Waisenjunge war der Erste, den sie tauften. So wurde er Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Im März dieses Jahres war er seit 4 Monaten Mitglied. Er war zum Priester im aaronischen Priestertum ordiniert worden und somit imstande, den zweiten Bekehrten der Kirche zu taufen. Er war der erste Pionier im Priestertum, der andere Kinder des Vaters im Himmel um sich scharte, um die Kirche in einer Stadt mit etwa 130.000 Einwohnern aufzurichten. Am Ostersonntag, dem 31. März 2013, war die Zahl der Mitglieder dort auf 6 angewachsen. Er war das einzige einheimische Mitglied, das an dem Sonntag die Versammlung besuchte. Am Tag zuvor hatte er sich zwar am Knie verletzt, aber er war trotzdem entschlossen zu kommen. Er hatte darum gebetet, dass er imstande sein würde, zu Fuß in die Kirche zu gehen. Gemeinsam mit 4 jungen Missionaren und einem Missionarsehepaar nahm er vom Abendmahl. Das scheint nicht weiter bemerkenswert zu sein, es sei denn, man erkennt darin das Muster, wie Gott wirkt, um sein Reich aufzubauen. Ich habe es viele Male beobachtet. Als junger Mann habe ich es in New Mexico erlebt. Seit Generationen sagen uns die Propheten, dass wir den Missionaren helfen müssen, diejenigen zu finden und zu belehren, die ehrlichen Herzens sind, und dann denen mit Liebe zu begegnen, die ins Reich Gottes kommen. Ich durfte selbst erleben, was gläubige Priestertumsführer und Mitglieder erreichen können. 1955 wurde ich Offizier in der amerikanischen Luftwaffe. Der Bischof an meinem Heimatort gab mir einen Segen, kurz bevor ich zu meinem ersten Stationierungsort in Albuquerque, New Mexico, abreiste. In dem Segen sagte er, dass meine Zeit in der Luftwaffe ein Missionsdienst sein werde. An meinem ersten Sonntag dort besuchte ich erstmals den Zweig Albuquerque 1. Ein Mann kam auf mich zu, stellte sich als der Distriktspräsident vor und sagte mir, dass er mich als Distriktsmissionar berufen werde. Ich sagte ihm, dass ich nur für einige Wochen während der Ausbildung dort bleiben werde, bis man mich an einen anderen Ort irgendwo in der Welt schicken würde. Er sagte, davon weiß ich nichts, wir haben aber die Aufgabe, Sie zum Dienen zu berufen. Mitten in meiner militärischen Ausbildung, anscheinend durch einen Zufall, wurde ich aus den vielen hundert Offizieren, die dort geschult wurden, ausgewählt, am Hauptquartier den Platz eines Offiziers einzunehmen, der unerwartet verstorben war. Und so konnte ich in den ersten 2 Jahren, die ich dort war, mein Amt ausüben. An den meisten Abenden und an jedem Wochenende erklärte ich Menschen, die von den Mitgliedern zu uns gebracht wurden, das Evangelium Jesu Christi. Meine Mitarbeiter und ich leisteten durchschnittlich 40 Stunden Missionsarbeit pro Monat, ohne dass wir auch nur ein einziges Mal an eine Tür klopfen mussten, um Zuhörer zu finden. Die Mitglieder packten uns den Teller so voll, dass wir öfters 2 Familien an einem Abend belehrten. Ich sah mit eigenen Augen, welche Macht im wiederholten Aufruf der Propheten liegt, dass jedes Mitglied ein Missionar sein soll und was sich daraus Gutes ergibt. An meinem letzten Sonntag in Albuquerque wurde der erste Pfahl in der Stadt gegründet. Jetzt steht dort ein heiliger Tempel, ein Haus des Herrn. In einer Stadt, wo wir einst in einem Gemeindehaus mit Heiligen zusammengekommen sind, die ihre Freunde zu uns brachten, damit sie belehrt werden und das Zeugnis des Geistes spüren. In der wahren Kirche des Herrn fühlten sie sich willkommen und zu Hause. Ich habe es auch als Student in Neuengland beobachtet. Ich wurde als Ratgeber eines fähigen Distriktspräsidenten berufen, der früher kein Interesse an der Kirche gehabt, sich aber zu einem Mann mit großer geistiger Macht entwickelt hatte. Sein Heimlehrer hatte genug Liebe für ihn empfunden, um die Zigarre in seinem Mund zu ignorieren und in ihm das zu sehen, was Gott in ihm sehen konnte. Der Distriktspräsident und ich fuhren durch die hügelige Küstenlandschaft, um die winzigen Zweige zu besuchen, die überall in Massachusetts und Rhode Island zu finden waren, um dort das Reich Gottes aufzubauen und zu segnen. In den Jahren, die ich mit diesem großen Führer zusammenarbeitete, sahen wir, wie die Mitglieder durch ihr Beispiel und ihre Einladung, den Missionaren zuzuhören, Freunde in die Kirche zogen. Nach meinem Empfinden wuchsen diese Zweige nur langsam und unbeständig. Doch an meinem letzten Sonntag dort 5 Jahre darauf kamen 2 Apostel ins Gemeindehaus im Longfellow Park in Cambridge, um aus unserem Distrikt einen Pfahl zu machen. Jahre später kehrte ich dorthin zurück, um eine Pfahlkonferenz abzuhalten. Der Pfahlpräsident machte mit mir einen Ausflug zu einem steinigen Hügel in Belmont. Er sagte mir, das sei genau der richtige Ort für einen Tempel Gottes. Jetzt steht dort einer. Wenn ich ihn betrachte, denke ich zurück an die einfachen Mitglieder, mit denen ich in winzigen Zweigen saß, an die Nachbarn, die sie einluden, und die Missionare, die diese dann belehrten. In unserer Versammlung heute Abend sitzt ein frisch ordinierter Diakon. Ich war an demselben Ostersonntag bei ihm, an dem der Priester, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu Fuß zu seiner Versammlung mit nur einem Mitglied ging. Der Diakon strahlte, als sein Vater sagte, dass sie gemeinsam unsere heutige Priestertumsversammlung besuchen würden. Sein Vater war ein hervorragender Missionar in der Mission gewesen, deren Präsident der Großvater des Jungen gewesen war. Ich habe das Handbuch für Missionare aus dem Jahr 1937, das sein Urgroßvater besessen hatte, gesehen. In seiner Familie ist es also schon lange Tradition, Menschen in die Kirche zu bringen. Ich unterhielt mich mit dem Bischof des Diakons, um mir ein Bild zu machen, wie er zu dem Priestertumsauftrag stand, Seelen für den Herrn zu sammeln. Der Bischof war ganz begeistert, als er schilderte, wie der Gemeindemissionsleiter den Fortschritt der Freunde der Kirche im Blick behielt. Dieser besorgt sich die Angaben von den Missionaren, mit denen er regelmäßig in Kontakt steht. Der Bischof spricht mit dem Gemeinderat über jeden, der auf die Taufe hinarbeitet. Man berät darüber, wie ein Taufkandidat und seine Familie sich vor der Taufe mit Mitgliedern anfreunden und in Aktivitäten einbezogen werden können und wie diejenigen gefördert werden, die sich haben taufen lassen. Er erzählte mir, dass die Missionare gelegentlich so viele Termine haben, dass sie Träger des aaronischen Priestertums auf Austausch mitnehmen. Im Gemeindemissionsplan stehen auch die Ziele, die sich die Kollegien in Bezug darauf gesetzt haben, Bekannte mit den Missionaren zusammenzubringen. Sogar die Diakonskollegiumspräsidentschaft ist aufgefordert, Ziele zu setzen und zu planen, wie die Mitglieder des Kollegiums dazu beitragen können, Menschen, die sie kennen, ins Reich Gottes zu bringen. Augenscheinlich haben der Diakon in der starken Gemeinde und der Priester in der neuen und kleinen Mitgliedergruppe nur wenig miteinander oder mit euch gemeinsam. Vielleicht erkennt ihr auch keine große Ähnlichkeit zwischen dem, was ihr beim Aufbau der Kirche erlebt und den Wundern, die ich in New Mexico und in Neuengland gesehen habe. In einer Hinsicht aber sind wir in unserem Priestertumsauftrag eins. Wir heiligen uns. und erfüllen unsere jeweiligen Pflichten, die sich aus dem Gebot ergeben, allen Kindern des Vaters im Himmel das Evangelium zu bringen. Wir machen gemeinsame Erfahrungen mit der Art und Weise, wie der Herr sein Reich auf Erden aufbaut. In seiner Kirche, mit den wunderbaren Werkzeugen und der herrlichen Organisation, die uns gegeben wurden, wird von den Propheten immer noch eine grundlegende Wahrheit verkündet, wenn es darum geht, wie wir an die Missionsarbeit, unseren Priestertumsauftrag, herangehen sollen. Bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1959 hat Präsident David O. McKay diesen Grundsatz aufgezeigt, so wie es die Propheten nach ihm getan haben, auch Präsident Thomas S. Monson. In seinen Schlussworten berichtete Präsident McKay, dass 1923 in der britischen Mission eine allgemeine Anweisung an die Mitglieder der Kirche gesandt wurde. Präsident McKay sagte, die Entscheidung lautete so: Im kommenden Jahr 1923 soll jedem Mitglied der Kirche die Verantwortung obliegen, ein Missionar zu sein. Jedes Mitglied ein Missionar. Vielleicht bringen Sie Ihre Mutter in die Kirche, vielleicht Ihren Vater, oder es handelt sich um Ihren Kollegen aus der Werkhalle. Irgendjemand wird durch Sie die frohe Botschaft der Wahrheit erfahren. Präsident McKay fuhr fort: Genauso lautet meine Botschaft heute. Jedes Mitglied, alle 1,5 Millionen, können Sie sich vorstellen, dass wir mal nur 1,5 hatten, ein Missionar. Als 2002 bekannt gegeben wurde, dass die Missionsarbeit in die Verantwortung der Bischöfe übergehen würde, war ich erstaunt. Ich hatte den Eindruck, dass sie bereits bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit damit gefordert waren, den Mitgliedern geistlich zu dienen und die Organisation in der Gemeinde anzuleiten. Ein Bischof, den ich kannte, sah es aber nicht als zusätzliche Pflicht, sondern als Gelegenheit, die Gemeinde in einem großen Unterfangen zusammenzuführen, bei dem jedes Mitglied ein Missionar wurde. Er berief einen Gemeindemissionsleiter. Er selbst kam jeden Samstag mit den Missionaren zusammen, um etwas über ihre Bemühungen zu erfahren und sie anzuspornen. Der Gemeinderat fand Wege, wie die Organisationen und Kollegien den Dienst am nächsten zur Missionsvorbereitung nutzen konnten. Und als Richter in Israel half er den jungen Leuten, die Segnung des Sühnopfers zu spüren und sich somit reinzuhalten. Vor kurzem fragte ich ihn, welche Erklärung er für den rasanten Anstieg von Bekehrtentaufen in seiner Gemeinde und für die wachsende Zahl junger Leute hat, die bereit und erpicht darauf sind, das Evangelium Jesu Christi in die Welt hinauszutragen. Er sagte, es habe wohl weniger an den Pflichten gelegen, die erfüllt wurden, sondern eher daran, wie alle in ihrer Begeisterung dafür eins geworden seien, Menschen in die Gemeinschaft der Heiligen zu bringen, die sie so glücklich macht. Bei einigen gab es aber noch einen weiteren Grund. Wie die Söhne Mosias hatten sie gespürt, wie sich Sünde auf ihr eigenes Leben auswirkt und wie erstaunlich die heilende Wirkung des Sühnopfers in der Kirche Gottes ist. Aus Liebe und Dankbarkeit für das Geschenk des Heilands an sie wollten sie helfen, wem sie nur konnten, dem durch Sünde verursachten Kummer zu entfliehen, die mit Vergebung verbundene Freude zu empfinden und sich gemeinsam mit ihnen im Reich Gottes zu sammeln, wo es sicher ist. Es war Liebe zu Gott und Liebe zu ihren Freunden und Nachbarn, die sie darin einte, ihren Mitmenschen zu dienen. Sie hatten den Wunsch, das Evangelium jedem zu bringen, der in ihrem Teil der Welt lebte. Und sie bereiteten ihre Kinder darauf vor, würdig dafür zu sein, vom Herrn dazu berufen zu werden, zu lehren, Zeugnis zu geben und in anderen Teilen seines Weingartens zu dienen. Ob es nun in der großen Gemeinde ist, wo der neu ordinierte Diakon seine Pflicht, das Evangelium zu verbreiten und das Reich aufzubauen, erfüllt, oder in der kleinen Gruppe fernab, wo der neu ordinierte Priester dient, sie werden eins sein in ihrer Absicht. Den Diakon wird seine Liebe zu Gott veranlassen, einem Freund die Hand zu reichen, der noch kein Mitglied ist. Er wird diesen Freund in ein Dienstprojekt oder eine Aktivität in der Kirche einbeziehen und ihn und seine Familie dann einladen, den Missionaren zuzuhören. Denjenigen, die sich schon haben taufen lassen, wird er der Freund sein, den sie brauchen. Der Priester wird andere einladen, sich ihm in der kleinen Gruppe Heiliger anzuschließen, wo er die Liebe Gottes und den wohltuenden Frieden des Sühnopfers verspürt hat. Wenn er seine Priestertumspflicht weiterhin treu erfüllt, wird er miterleben, wie aus der Gruppe ein Zweig wird. Schließlich wird es in seiner Stadt einen Pfahl geben. Es wird eine Gemeinde mit einem fürsorglichen Bischof geben. Vielleicht wird es einer der Söhne oder Enkelsöhne dieses Jungen sein, der eines Tages einen Diener Gottes zu einem nahegelegenen Hügel bringt und sagt: Dies wäre ein herrlicher Ort für einen Tempel. Ich bete darum, dass wir, wo auch immer wir sind und welche Pflichten im Priestertum Gottes wir auch haben, einig in dem Unterfangen sind, das Evangelium in alle Welt zu bringen. Und dass wir Menschen, die wir gern haben, ermuntern, von Sünde rein und mit uns im Reich Gottes glücklich zu werden. Im Namen Jesu Christi, dessen Kirche dies ist. Amen.
Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Chor junger, alleinstehender Priestertumsträger für die inspirierende Musik sowie allen, die bei der Vorbereitung für diese Versammlung mitgeholfen haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor ihr Ältesten Israels. Das Schlussgebet spricht dann Bruder Larry M. Gibson, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, Präsident Monson.
Zweimal im Jahr gehen von diesem großartigen Konferenzzentrum die eindringlichen Worte aus: Ihr Söhne Gottes, die zum Priestertum erwählet, kommt alle. Es herrscht immer ein besonderer Geist bei der allgemeinen Priestertumsversammlung der Kirche. Heute Abend gibt es in aller Welt Tausende von uns, die dem Herrn als Missionar dienen. Wie ich bereits heute Morgen erwähnt habe, sind derzeit über 63.000 Missionare im Einsatz. Es gibt Tausende weitere, die bald in die Missionarsschule kommen oder deren Anträge derzeit bearbeitet werden. Wir sind allen, die bereitwillig und gerne dienen, liebevoll zugetan und möchten sie loben. In den Heiligen Schriften gibt es keine wichtigere Aussage, keine verbindlichere Aufgabe und keine direktere Anweisung als die Aufforderung des auferstandenen Herrn, als er in Galiläa den 11 Jüngern erschien. Er sagte zu ihnen: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses göttliche Gebot und die damit verbundene herrliche Verheißung sind heute wie auch damals zur Mitte der Zeiten unser Motto. Die Missionsarbeit ist ein charakteristisches Merkmal der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. So war es schon immer, so wird es immer sein. Um es mit den Worten des Propheten Joseph Smith zu sagen: Nach allem, was gesagt worden ist, bleibt als größte und wichtigste Aufgabe, das Evangelium zu predigen. Innerhalb von 2 kurzen Jahren werden alle Vollzeitmissionare, die derzeit in dieser königlichen Armee Gottes dienen, ihre Arbeit beendet haben und in ihre Heimat und zu ihren Lieben zurückgekehrt sein. An ihre Stelle treten dann diejenigen, die heute Abend in den Reihen des aaronischen Priestertums der Kirche zu finden sind. Ihr jungen Männer, seid ihr bereit, dem Ruf zu folgen? Seid ihr willens zu arbeiten? Seid ihr bereit zu dienen? Im besten Fall muss man bei der Missionsarbeit seine Lebensweise drastisch ändern. Man muss stundenlang mit großer Hingabe arbeiten, selbstlos Opfer bringen und innig beten. Als Ergebnis erhält ein eifriger Missionar Zinsen in Form von ewiger Freude, die sein Leben lang und bis in die Ewigkeit hinein anhält. Jetzt heißt es, ein noch nützlicherer Diener im Weinberg des Herrn zu werden. Das gilt für uns alle, ungeachtet unseres Alters und nicht nur für diejenigen, die sich auf eine Vollzeitmission vorbereiten. Denn ein jeder von uns hat den Auftrag, anderen vom Evangelium Christi zu erzählen. Ich möchte ein unfehlbares Erfolgsrezept vorschlagen. Erstens, forschen Sie eifrig in den Schriften. Zweitens, planen Sie Ihr Leben zielbewusst. Und ich möchte hinzufügen, planen Sie Ihr Leben ungeachtet Ihres Alters. Drittens, vertreten Sie die Wahrheit mit Ihrem Zeugnis. Und viertens, dienen Sie dem Herrn mit Liebe. Schauen wir uns jeden der vier Punkte einmal genauer an. Erstens, forschen Sie eifrig in den Schriften. Die Schriften geben Zeugnis von Gott und enthalten die Worte des ewigen Lebens. Sie werden zur Grundlage unserer Botschaft. Die Heiligen Schriften bilden den Schwerpunkt im Lehrplan der Kirche, der sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wurde. Wir sind außerdem angehalten, jeden Tag, sowohl alleine als auch mit der Familie, in den Schriften zu forschen. Ich möchte nur eine Schriftstelle nennen, die jeder unmittelbar auf sich beziehen kann. Im Buch Mormon lesen wir in Kapitel 17 des Buches Alma, wie sehr sich dieser freut, als er die Söhne Mosias wiedersieht und feststellt, dass sie an der Wahrheit standhaft festgehalten haben. Wir lesen, dass sie in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden waren, denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Und wenn sie lehrten, so lehrten sie mit Macht und Vollmacht von Gott. Brüder, forschen Sie eifrig in den Schriften. Der zweite Punkt in unserem Erfolgsrezept lautet, planen Sie Ihr Leben zielbewusst. Wohl in keiner anderen Generation mussten die Jugendlichen so weitreichende Entscheidungen treffen wie heutzutage. Sie müssen Vorkehrungen für Ausbildung, Mission und Ehe treffen. Für manche kommt noch der Militärdienst hinzu. Die Vorbereitung auf eine Mission beginnt schon früh. Zusätzlich zur geistigen Vorbereitung können kluge Eltern dafür sorgen, dass ihr Sohn schon früh damit beginnt, für seine Mission zu sparen. Sie können ihn auch ermuntern, im Laufe der Jahre eine Fremdsprache zu erlernen, damit er diese Sprachkenntnisse gegebenenfalls nutzen kann. Schließlich kommt der herrliche Tag, an dem der Bischof und der Pfahlpräsident den jungen Mann zu sich bitten. Sie vergewissern sich, dass er würdig ist und füllen einen Missionarsvorschlag aus. Zu keinem anderen Zeitpunkt wartet die Familie so sehnsüchtig auf den Postboten und den Brief mit dem Absender 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Der Brief trifft ein, die Spannung ist unerträglich und die Berufung wird vorgelesen. Oftmals befindet sich das Missionsgebiet weit weg von zu Hause. Doch ungeachtet des Einsatzgebietes lautet die Antwort eines vorbereiteten und gehorsamen Missionars stets gleich. Ich werde gehen. Dann beginnen die Vorbereitungen für die Abreise. Ihr jungen Männer, ich hoffe, ihr wisst die Opfer zu schätzen, die eure Eltern so bereitwillig für eure Mission erbringen. Ihre Anstrengungen schenken euch Kraft. Ihr Glaube macht euch Mut. Ihre Gebete sind euch eine Stütze. Eine Mission ist Familiensache. Auch wenn man durch Meere und Kontinente voneinander getrennt ist, im Herzen ist man vereint. Brüder, wenn Sie Ihr Leben zielbewusst planen, denken Sie daran, dass sich Gelegenheiten zur Missionsarbeit nicht auf den Zeitraum beschränken, wenn man offiziell dazu berufen ist. Auch die Zeit im Militär kann und soll nutzbringend sein. Jedes Jahr führen unsere jungen Soldaten, indem sie ihr Priestertum ehren, nach den Geboten Gottes leben und andere im Wort Gottes unterweisen, viele Seelen ins Reich Gottes. Verlieren Sie während Ihrer beruflichen Ausbildung nicht aus den Augen, was für ein Vorzug es ist, ein Missionar zu sein. Ihr Beispiel als Heiliger der letzten Tage wird von anderen gesehen, beurteilt und oft nachgeahmt. Brüder, ungeachtet Ihres Alters oder Ihrer Umstände rufe ich Sie auf, planen Sie Ihr Leben zielbewusst. Nun zum dritten Punkt in unserem Erfolgsrezept. Vertreten Sie die Wahrheit mit Ihrem Zeugnis. Befolgen Sie diesen eindringlichen Rat des Apostels Petrus. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Erheben Sie Ihre Stimme und geben Sie Zeugnis vom wahren Wesen der Gottheit. Geben Sie Zeugnis vom Buch Mormon. Legen Sie die herrlichen und schönen Wahrheiten des Erlösungsplans dar. Als ich vor über 50 Jahren Missionspräsident in Kanada war, staunte ein junger Missionar, der aus einem kleinen Dorf vom Land kam, über die schiere Größe Torontos. Er war von kleiner Statur, hatte aber ein großes Zeugnis. Kurz nach seiner Ankunft kam er zusammen mit seinem Mitarbeiter an das Haus von Elmer Pollard in Oshawa in Ontario. Mr. Pollard hatte Mitleid, weil die beiden jungen Männer mitten in einem heftigen Schneesturm missionierten, und er bat sie zu sich herein. Sie verkündeten ihm ihre Botschaft. Er aber verspürte den Geist nicht. Nach einiger Zeit forderte er sie auf, zu gehen und nicht wiederzukommen. Als die Missionare die Veranda verließen, gab er ihnen spöttisch mit auf den Weg: Ihr könnt mir sowieso nicht weismachen, dass er wirklich daran glaubt, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Dann schlug er die Tür zu. Als die Missionare ihres Weges gingen, sagte unser Junge vom Land zu seinem Mitarbeiter: Elder, wir haben Mr. Pollard gar nicht geantwortet. Er sagte, wir würden nicht daran glauben, dass Joseph Smith ein wahrer Prophet war. Gehen wir zurück und geben wir ihm unser Zeugnis. Zuerst zögerte der erfahrenere Missionar. Dann aber ließ er sich darauf ein, seinen Mitarbeiter zu begleiten. Angst befiel sie, als sie auf die Tür zugingen, von der sie gerade erst zurückgewiesen worden waren. Sie klopften an, traten vor Mr. Pollard, und nach einem qualvollen Augenblick sagte der unerfahrene Missionar mit der Macht des Geistes: Mr. Pollard, Sie haben gesagt, wir glaubten selbst nicht daran, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Ich bezeuge Ihnen, dass Joseph ein Prophet war. Er hat das Buch Mormon übersetzt. Er hat Gott Vater und seinen Sohn Jesus gesehen. Das weiß ich. Einige Zeit später stand dieser Mann, mittlerweile Bruder Pollard, in einer Priestertumsversammlung auf und erklärte: In dieser Nacht fand ich keinen Schlaf. Immer wieder hörte ich in Gedanken diese Worte: Joseph Smith war ein Prophet Gottes. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Am nächsten Tag rief ich die Missionare an und bat sie, wiederzukommen. Ihre Botschaft, bekräftigt durch ihr Zeugnis, änderte mein Leben und das meiner Familie. Brüder, vertreten Sie die Wahrheit mit Ihrem Zeugnis. Der letzte Punkt in unserem Rezept lautet: Dienen Sie dem Herrn mit Liebe. Es gibt keinen Ersatz für Liebe. Ein erfolgreicher Missionar schließt seinen Mitarbeiter, seine Missionsführer und die wertvollen Menschen, die er lehrt, ins Herz. Im vierten Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse legt der Herr die Voraussetzungen für den geistlichen Dienst fest. Lesen wir doch ein paar Verse. O ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt. Und Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Liebe, das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet, befähigen ihn für das Werk. Denkt immer an Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, brüderliches Wohlwollen, Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut, Eifer. Mögen sich nun alle, die mich hören können, diese Frage stellen. Habe ich heute mehr Glauben, Tugend, Erkenntnis, Gottesfurcht und Liebe erlangt? Wenn Sie, daheim oder in der Fremde, mit ganzem Herzen bei der Sache sind, werden diejenigen, zu deren Errettung Sie beitragen, Ihnen am meisten am Herzen liegen. Vor vielen Jahren kamen gute Freunde von mir, Craig Sudbury und seine Mutter Pearl, in mein Büro. Craig war im Begriff, in die Australien-Mission Melbourne aufzubrechen. Mir fiel auf, dass Fred Sudbury, Craigs Vater, nicht dabei war. 25 Jahre zuvor hatte Craigs Mutter Fred geheiratet, der ihre Begeisterung für die Kirche nicht teilte und der Kirche auch nicht angehörte. Craig vertraute mir an, dass er seine Eltern sehr lieb hatte und hoffte, sein Vater werde irgendwie durch den Geist berührt und werde sich dem Evangelium Jesu Christi schon noch öffnen. Ich betete um Inspiration, wie sich ein solcher Wunsch erfüllen könnte. Ich wurde tatsächlich inspiriert und sagte zu Craig, diene dem Herrn von ganzem Herzen, sei deiner heiligen Berufung treu, schreib deinen Eltern jede Woche einen Brief. Gelegentlich sollte dein Vater eigens für sich einen Brief erhalten, in dem du ihn wissen lässt, wie sehr du ihn lieb hast und warum du dankbar bist, sein Sohn zu sein. Er dankte mir und verließ mit seiner Mutter das Büro. Ich sah Craigs Mutter dann etwa anderthalb Jahre nicht mehr, bis sie in mein Büro kam und mir mit tränenerstickter Stimme erzählte, es ist jetzt fast 2 Jahre her, seit Craig auf Mission gegangen ist. Er hat es nie versäumt, uns jede Woche einen Brief zu schreiben. Vor kurzem ist mein Mann Fred zum ersten Mal in einer Zeugnisversammlung aufgestanden und überraschte mich und alle Anwesenden mit der Ankündigung, er wolle sich der Kirche anschließen. Er kündigte an, dass er und ich Craig am Ende seiner Mission in Australien aufsuchen würden, damit er dessen letzter Täufling während seiner Vollzeitmission sein könnte. Nie stand ein Missionar so kerzengerade aufrecht wie Craig Sudbury, als er im fernen Australien seinem Vater in das hüfttiefe Wasser half, den rechten Arm rechtwinklig hob und die heiligen Worte sprach, Frederick Charles Sudbury, beauftragt von Jesus Christus, taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Liebe hatte obsiegt. Dienen Sie dem Herrn mit Liebe. Brüder, möge ein jeder von uns eifrig in den Schriften forschen, sein Leben zielbewusst planen, die Wahrheit mit seinem Zeugnis vertreten und dem Herrn mit Liebe dienen. Der vollkommene Hirte der Seelen, der Missionar, der die Menschheit erlöste, hat uns die göttliche Zusicherung gegeben, wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, Wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Von ihm, der diese Worte gesprochen hat, gebe ich mein Zeugnis. Er ist der Sohn Gottes, unser Heiland und unser Erretter. Ich bete darum, dass wir, seine sanfte Einladung, ihm nachzufolgen, stets annehmen. In seinem heiligen Namen, ja, im Namen Jesu Christi des Herrn. Amen.
Come join now with me. Our beloved and eternal Father.
Unser lieber ewiger Vater. Unser Herz ist erfüllt. Unsere Gedanken wurden inspiriert und erbaut. Und wir haben sehr glückliche Gefühle nun, da wir vor dich kommen und unsere Liebe und Dankbarkeit für dich zum Ausdruck zu bringen und für deinen einzig gezeugten Sohn, unseren Erlöser Jesus Christus. Wir sind so dankbar für deinen Heiligen Geist, der uns zuteil wurde. Wir haben herrliche Musik von diesem wunderbaren Chor gehört. Wir sind auch dankbar für alle, die bei der Musik mitgewirkt haben. Wir haben von edlen Brüdern gehört, diese wunderbaren Propheten und Apostel, die uns dein Wort zugetragen haben und deinen Rat. Vater, wir haben gehört, was sie uns gesagt haben. Wir haben persönliche Eingebungen empfunden und bitten dich, dass wir den Wunsch haben, diese Gefühle auch anzuwenden, dass wir hinausgehen und das tun, was du von uns möchtest. Wir freuen uns über diese große Priesterschaft in aller Welt und dass sie uns bei solchen Ereignissen vereint. Nun bitten wir dich, dass wir in unserem persönlichen Leben das tun, was notwendig ist, um ein wahrer Jünger deines Sohnes Jesus Christus zu sein. Wir haben unseren Propheten, Präsident Thomas S. Monson, sehr lieb und bitten dich, dass du ihn weiterhin erbaust und segnest und ihn und seine Familie und seine Frau segnest, auch seine Ratgeber. Und dieses herrliche Kollegium der 12 Apostel, für das wir ebenfalls dankbar sind. Wir wissen, dass sie eine große Pflicht und Aufgabe haben und sind dankbar, dass wir ihr Wort vernehmen dürfen. Vater, wir wissen, dass sie eine große Verantwortung tragen und wir sind dankbar für all die Kollegien, die heute hier sind, die deine Angelegenheit in aller Welt regeln. Bitte segne auch sie, damit sie alles so tun, wie du es möchtest. Um all dies bitten wir dich nun im Namen unseres Herrn und Meisters Jesus Christus. Amen.